Wenn man in die Geschichte schaut, findet man, dass es durch die Jahrtausende hinweg teilweise wirklich große Reiche gegeben hat. Und ich empfinde es als wirklich erstaunlich, wie diese Reiche damals so verwaltet werden konnten. Ich meine, sie hatten keine E-Mail, dass die eine Nachricht schnell Tausende von Kilometer weiter schicken konnten. Die hatten kein Telefon, zu dem sie greifen konnten. Die hatten keinen Federal Express, mit dem sie ein Paket in ein, zwei Tage dahin schicken konnten. Wenn sie Nachrichten rausschicken wollten, hat das teilweise Wochen, Monate gedauert, bis die Nachricht an Bestimmungsort angekommen ist. Und dennoch war es ihnen gelungen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, einfach um uns einen kleinen Eindruck zu geben. Hier werden verschiedene Reiche, die es in der Antike gegeben hat, gezeigt. Also schon die Babylonier haben da ein richtig großes Reich gehabt. Man sieht, wo Medien steht, also Meder und Perser, das ging dann mit der Zeit zusammen, dass das dann also noch größer war. Und die haben die Babylonier besiegt und ihr Reich zusätzlich noch übernommen. Also muss man bedenken, dass das wirklich gigantische Flächen waren. Oder in dem nächsten Bild hier, also auf diese Karte drauf sind die Bezeichnungen für die verschiedenen Sprachen, die in den Gebieten gesprochen wurden. Aber faktisch alles, was da rot eingezeichnet ist, das war das Römische Reich. Und das vor 2000 Jahren. Also ein gigantisches Reich. Und diese verschiedenen gigantischen Reiche, die es schon damals gegeben hat, die haben immer einen König, einen Kaiser gehabt, der über dieses Reich geherrscht hat, der letztlich das Sagen hatte. Und natürlich hatte er seine Leute, die an den verschiedenen Stellen die Dinge gemacht haben. Und die sind mitunter rumgereist und haben verschiedene Bereiche ihres Reiches besucht, beziehungsweise sind sie oft genug mit einer Armee gekommen, um ihr Reich zu erweitern oder einen Aufstand niederzuschlagen. Aber es wäre nicht möglich gewesen, dass sie alle Bereiche ihres Reiches besuchen, dass sie überall präsent sind. Und ihre Lösung an der Stelle, von ihren Vertretern, die sie dort hatten, abgesehen, war, dass sie oft Statuen von sich haben aufstellen lassen. In diesem nächsten Bild habe ich zwei Beispiele davon. Dieses Bild links ist von Julius Caesar. Das wurde in Frankreich, im heutigen Frankreich, gefunden, dieses bestimmte Büste von ihm. Also sehr weit von Rom entfernt, gerade für die damaligen Verhältnisse. Auf der anderen Seite ist dann eine Statue von einem König Asonasipal II., der im 9. Jahrhundert vor Christus über das Assyrische Reich geherrscht hat. Sie haben diese Statuen in den verschiedenen Stellen aufstellen lassen, dass die Leute sehen konnten, so sieht der aus, der über uns herrscht. So sieht der aus, der das Sagen hat hier. Öffentlich haben sie sicherlich gesagt, so sieht der aus, der uns Frieden gebracht hat und vielleicht ein gewisser Wohlstand oder so. Hinter vorgehaltener Hand, so sieht der aus, der uns besteuert und unsere Männer zum Kriegsdienst einzieht. Also da wird vieles darüber gesagt worden sein. Aber so hatten sie ein Bild, wenn man so will, ein Abbild von dem, der das Sagen hatte, der der Herrscher war, bei sich dann im Land, dass sie sehen konnten, wie sieht der aus. Und ich finde, wenn man diese Praxis bedenkt, sieht man den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 mit anderen Augen. Ich lese aus 1. Mose 1 die Verse 26 und 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Der Mensch als Abbild Gottes. Gott hat den Menschen in die Welt gestellt als sein Bild. dass wir seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit in die Schöpfung hineinspiegeln sollten und seine gerechte Herrschaft aufbauen sollten. Da ist aber was schiefgegangen. Wenn man in die Weltgeschichte schaut, merkt man, das ist leider nicht so wirklich gerecht und gottgemäß zugegangen ist. Die Menschen haben ihre Aufgabe, ihren Auftrag als Vertreter Gottes, als Abbild Gottes abgelehnt und sich für sich selbst entschieden. Für das eigene Vergnügen, für die eigene Erfüllung, für die Erfüllung ohne seinen Herrn. Und somit hat er das Bild Gottes immer mehr abgelehnt und abgelegt. Der Mensch wurde durch die Sünde entstellt. Manche sagen, dass alle Sünde auf die Rebellion zurückgeht. Wir rebellieren gegen Gott. Er soll nicht mehr der Herr sein. Wir wollen selber herrschen. Was er sagt, soll nicht mehr für uns gelten. Wir bestimmen die Regeln selbst. Wenn man in unsere Welt sich umschaut, findet man, wir haben viele Orte der Ermahnung. Also Orte der Mahnung. Auschwitz, Buchenwald, Normandie, Ground Zero in New York. Das ist nur, um einige wenige zu benennen. Orte, die uns ermahnen, nicht zu vergessen, wie grausam die Menschen sein können, wie schlimm wir miteinander umgehen können. Da stellt sich dann die Frage, will man überhaupt sehen, was aus den Menschen geworden ist? Aber Gott hat einen Plan. Er selber ist in seine Schöpfung gekommen, um uns zu zeigen, was es heißt, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Der Prolog, also die Einführung zu dem Johannesevangelium, ist wirklich hervorragend aufgebaut und er erinnert mit seinen ersten Worten an 1. Mose 1. Denn die Worte sind zwischen an den beiden Stellen dieselben. Am Anfang. Und da wollte Johannes, dass seine Leser an der Schöpfung denken, an den Schöpfungsbericht denken, wenn er dann sagt, dass der Schöpfer in die Schöpfung hineingekommen ist. Ich lese aus Johannes 1, die Verse 9 bis 11. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus lehrte, Jesus heilte, Jesus diente, aber vom Anfang an hat er auch deutlich gemacht, sein Dienst ist erst vollendet, wenn er sich selbst geopfert hat. Und mit dem Predigttext für heute steigen wir in einen Punkt ein, wo Jesus schon verhaftet ist. Er ist schon im Garten von Gethsemane gewesen, hat dort Todesangst durchstanden, ist dort verhaftet worden. Er ist schon von dem höchsten Gremium der Juden, von dem Sanhedrin, verhört und zu dem geschickt worden, der das Sagen hat für ihn über Leben und Tod, zum Pontius Pilatus. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die ersten 7 Verse. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, also zu der versammelten Menge, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch! Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. König der Juden. Ein Titel, den Herodes für sich begehrt hat. Und übrigens sind vielleicht ein paar Leute, die sagen: Na, welcher Herodes? Es sind ja verschiedene im Neuen Testament. Jeder einzelne von denen hat diesen Titel, König der Juden, für sich begehrt. Ein Titel, den die Elite der Juden als Vorwurf gegen Jesus verwendet haben. Der Vorwurf, der letztlich dann in drei Sprachen an einer Tafel über Jesus gehängt wurde, am Kreuz. Jetzt wird Jesus als König verhöhnt. Sie haben ihn mit einer Krone mit Dornen gekrönt, die Auszeichnung, die Hass und Bitterkeit zu bieten haben. Sie haben ihn ins Gesicht geschlagen, die Ehrerbietung der hohen Gewalt. Und dann sagt Pilatus etwas Bemerkenswertes. Seht, der Mensch. Wollte Pilatus ihn verhöhnen, weil er nach diesem Missbrauch, nachdem er ausgepeitscht wurde und ins Gesicht geschlagen wurde mit einer Dornenkrone auf dem Haupt, kaum noch wie ein Mensch ausgesehen haben kann? Oder hat er vielleicht Mitleid mit ihm, weil er deutlich erkannt hat, dass Jesus für die Leute, die ihn zu ihm gebracht hatten, zu einem Spielball der Politik geworden war? Aber es ist schon interessant zu bedenken, der Mensch wurde als Abbild Gottes erschaffen. Und übrigens, welcher Wochentag haben wir heute? Freitag. In der Bibel werden die Wochentage nicht mit Sonntag, Montag, Dienstag benannt, sondern sie werden mit der Zahl benannt. Zum Beispiel, an welchem Tag haben die Juden ihren Schabbat? Dankeschön, ja. Am siebten Tag. Und zu unserer Woche, wir nennen den Tag Samstag. Also der siebte Tag ist eigentlich Samstag. Unsere Kalenderhersteller, die haben uns ein bisschen durcheinander gebracht. Unsere Arbeitswoche beginnt am Montag. Aber schon an dem Mittwoch kann man sehen, wenn es sieben Tage in der Woche gibt, müsste Mitte der Woche drei Tage vorne und hinten haben. Also, am Freitag dann ist der, es hat alles einen Hintergrund hier, am Freitag ist dann der sechste Tag der Woche. An welchen Tag in der Schöpfung wurden die Menschen erschaffen? Am sechsten Tag. Es ist an einem Freitag, dass der menschgewordene Gott herausgeführt wird, verprügelt, ausgepeitscht, mit Blut überzogen. Und dass der in dem Moment die Gewalt hat, zu entscheiden, ob er lebt oder stirbt, sagt: Seht, der Mensch. Der wahre Mensch. Der Gottes Bild in die Welt hineingetragen hat, nicht weil er ein Abbild war, sondern weil er Gott selbst war und ist. Ist an diesem sechsten Tag vorgeführt worden, missbraucht und gekreuzigt. Er nimmt die volle Wucht der Sünde, allen Missbrauch und Hass, nimmt er auf sich. Ja, die volle Wucht der Sünde, ja, das ist der Tod. Das ist der Tod. Entschuldigung, es ist die Sünde, die zum Tod führt. Er ist gekommen und hat die volle Wucht auf sich genommen. Der wahre Mensch. Der Mensch, der uns gezeigt hat, was Gott unter Liebe, was Gott unter Hingabe, was Gott unter Dienst versteht. Er war sich nicht zu gut, obwohl er zu gut war, um das ertragen zu müssen. Seht, der Mensch, wie Gott ihn will. Nein, es ist nicht, dass Gott will, dass wir von der Sünde unterdrückt werden, dass wir von der Sünde überwältigt werden und uns gegenseitig immer wieder schaden und umbringen. Aber dass wir in Hingabe zu ihm leben und bereit sind, alles für ihn zu geben, weil er das Leben ist. Er hat unsere Sünde getragen und nur er konnte das tun, weil nur er der wahre, unentstellte Mensch war. Seht, der Mensch. Amen.